Herzlich willkommen zu Chiemgau Entdecken. Spannende Geschichten zu historischem, Kultur und Natur aus dem Chiemgau. Ein Podcast des KBW Traunstein.
Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Auf den Spuren Heinz von Steins. Die Episode entführt Sie in die dunklen Sagenwelten des Mittelalters. Die Legenden um Heinz von Stein berichten von Raubzügen, entführten Mädchen, finsteren Höhlenburgen und blutigen Fehden. Doch wer war dieser Mann wirklich? Ein anonymer Text aus dem Jahr 1840 erzählt, wie Heinz von Stein im 13. Jahrhundert die Region um Stein an der Traun terrorisiert haben soll. Mit wilder Gefolgschaft und einem Aussehen, das Angst und Schrecken verbreitete, wurde er zur Schreckensfigur der Region. Doch war er wirklich ein historischer Schurke oder nur eine Sagengestalt? Der Historiker und Autor Martin Schneider aus Trostberg begleitet uns heute auf einer Reise zwischen Mythos und Wahrheit. Er geht den Spuren Heinz von Stein nach und wirft einen Blick auf die wahre Geschichte hinter der Legende. Von der realen Burg Stein an der Traun über mysteriöse unterirdische Gänge bis hin zu dramatischen Geschichten um Verrat, Liebe und Tod spürt Martin Schneider dem wahren Kern der Legende nach und wirft auch einen Blick auf die historischen Wurzeln des Raubrittertums. Kommen Sie mit auf eine Reise in die spannende Vergangenheit unserer Region.
Nein, dieser Mann hat keine Schandtat ausgelassen. Ein anonymer Text aus dem Jahre 1840 berichtet uns, dass zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein gewisser Heinz von Stein durch seine Raubzüge die Gegend um den Ort Stein an der Traun unsicher gemacht habe. Besonders das benachbarte Kloster Baumburg sowie der Ort Trostberg hätten unter ihm gelitten. Jeder, der Heinz mit seiner wilden Gefolgschaft auch nur erblickte, hätte das Weite gesucht. Dazu dürfte auch seine furchteinflößende Gestalt beigetragen haben, denn er sei von großer Statur gewesen und habe borstiges, struppiges Haar gehabt. Zudem seien ihm zwei Eberzähne aus dem Unterkiefer über die Oberlippe hinausgewachsen. In dunkler Nacht, so berichtet uns der Autor, sei Heinz mit seinen Gefährten wie ein Raubtier ausgezogen. Und wenn er nicht bereits am Morgen mit Beute heimgekehrt sei, so habe er sich in Wäldern und Felsenschluchten verborgen gehalten und auf seine Opfer gelauert. Im Kampf habe er es mit 10 Gegnern gleichzeitig aufnehmen können. Vermögende Gefangene habe er auf seiner Burg gefoltert, um Lösegeld zu erpressen. Und ganz besonders habe er es auf hübsche Mädchen abgesehen gehabt, die er aus Bayern, Tirol und Salzburg geraubt habe. Sie seien in den Felsengängen unterhalb seiner Burg zu seinem Vergnügen eingekerkert worden. Auch Waltraud, die hübsche Tochter Hans Grafeneckers, des Meiers von Trostberg, sei eines Tages in die Gewalt des Bösewichts geraten. Um sich ungesehen an sie anzuschleichen, habe Heinz sogar extra einen unterirdischen Gang nach Trostberg gegraben. Doch von Waltraud hätte er besser die Finger gelassen. Denn niemand anderes als ihr geliebter Siegfried schlich sich in die Burg ein, zettelte eine Verschwörung an und ließ die Festung durch die Soldaten der Fürsten von Bayern und Salzburg stürmen. Dem Text zufolge war er es auch, der Heinz persönlich ermordete. Allerdings erlebte die arme Waltraud, die sich Heinz beharrlich verweigert hatte, ihre Befreiung nicht mehr, da sie zuvor aus Verzweiflung Selbstmord beging. Und um die Dramatik der Ereignisse zu vervollständigen, erfahren wir am Ende des Textes noch, dass Siegfried niemand anderes als der uneheliche Sohn Heinz von Steins gewesen sei. Durch seine Tat habe er damit unwissentlich seinen eigenen Vater getötet. Zwar beschreibt dieser Text sehr anschaulich und spannend die volkstümliche Legende um Heinz von Stein. Dabei wechselt er permanent zwischen Prosa und fiktivem Dialog. Doch auch wenn er in seinem Titel vorgibt, dass Heinz von Stein als Mädchenräuber und kühner Raubritter nach dem Leben geschildert wird, so ist es doch nur eine fantasievolle Darstellung der Legende, die sicher zur Popularisierung des Wüterichs beigetragen hat. Eine historische Quelle über das tatsächliche Leben dieses Menschen ist es selbstverständlich nicht. Die älteste literarische Quelle zu Heinz von Stein stammt übrigens von Lorenz Hübner, einem aufgeklärten Schriftsteller des 18. Jahrhunderts aus Donauwörth. Er wirkte zeitweise als Lehrer am Kurfürstlichen Gymnasium in Burghausen. Später war er Redakteur in München und Salzburg. Hübner verfasste 1783 das Theaterstück Heinz von Stein der Wilde, ein vaterländisches Schauspiel in 5 Aufzügen. Die inhaltlichen Ähnlichkeiten des anonymen Textes von 1840 mit diesem Stück sind unverkennbar. Somit dürfte Hübners Werk die Vorlage darstellen, die der anonyme Autor um die Mitte des 19. Jahrhunderts variierte und mit Abbildungen versah. Außerdem wurde der anonyme Text in Burghausen verlegt, dort, wo einige Jahrzehnte zuvor auch Hübner tätig gewesen war. Wie Hübner selbst jedoch zu seinem Stoff gekommen ist, gilt als unklar. Interessant ist allerdings in seiner Biografie, dass er 1799 unter Graf Anton Clemens von Törring-Seefeld außerordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften geworden ist. Törring-Seefeld war ihr damaliger Präsident. Und die Besitzer der Burg Stein, auf der Heinz sein Unwesen getrieben haben soll, kamen ab 1200 ebenfalls aus dem Geschlecht der Törring. Doch schon im 19. Jahrhundert gab es auch kritische Stimmen. Zu nennen ist Ernest Geis, der Kaplan des königlichen Militärlazaretts in München. Er legte 1841 dem Historischen Verein von Oberbayern eine umfangreiche Untersuchung zu Heinz von Stein nebst einer Geschichte des Schlosses Stein und seiner Besitzer vor und begab sich auf historische Spurensuche. Nun, die Burg Stein an der Traun existiert bis heute. Sie ist ein beliebtes Tourismusziel. Ihre Baugeschichte und ihre Besitzgeschichte sind bekannt. Und Heinz von Stein? Gab es ihn ebenfalls? Leider lässt er sich nicht direkt in zeitgenössischen Dokumenten des Mittelalters nachweisen. Was können wir also sicher über ihn sagen? Allerdings soll ja jede Legende einen wahren Kern besitzen, somit wäre sie da nicht völlig frei erfunden. Und hier könnten wir auf unserer Suche fündig werden. Denn es sind einige andere Personennamen dokumentiert, die in der Burggeschichte eine Rolle spielten und einen ähnlich schlechten Leumund haben. Bei genauerem Hinsehen drängt sich der Verdacht auf, dass es Heinz von Stein gar nicht gegeben haben könnte, sondern dass er als fiktive Figur Charaktereigenschaften anderer, tatsächlich existierender Personen in sich vereint. Lassen Sie uns nun ebenfalls auf die spannende Suche nach Wurzeln der Legende gehen. Betrachten wir zunächst den Ort und anschließend die Burg Stein an der Traun. Der Ort liegt südöstlich von Altenmarkt an der Alz, das in unserer Geschichte noch eine Rolle spielen wird, und bildet ein Dreieck mit der nördlich gelegenen 7 Kilometer entfernten Stadt Trostberg und der südöstlich gelegenen gut 4 Kilometer entfernten Stadt Traunreuth. Durch den Fund eines keltischen Gräberfeldes bei der Nepomuk-Kapelle in Anning, einem heutigen Ortsteil Traunreuths, weiß man um die bereits frühe Nutzung der Gegend um das heutige Stein. Die Gräber werden auf das 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus geschätzt und fallen in der keltischen Geschichte in die Epoche der sogenannten Hallstattzeit. Die zugehörige keltische Siedlung wird in der Nähe des Burgberges vermutet. Gesteinshöhlen, wie sie die dortige Nagelfluhwand bietet, könnten bereits in keltischer Zeit Verteidigungsstätten gewesen sein. Die im Mittelalter errichtete Burg Stein an der Traun ist dreigeteilt, was sie in ihrer Struktur besonders macht. Denn das Hauptschloss befindet sich auf, die Höhlenburg befindet sich in und das Unterschloss befindet sich vor der besagten Nagelfluhwand. Diese ist bis zu 50 Meter hoch und 500 Meter lang. Die Anfänge des Oberschlosses können archäologisch bis in das 11. Jahrhundert rekonstruiert werden. Im 12. Jahrhundert war es ein Rittersitz. Die urkundliche Überlieferung kennt um 1135 die Namen Bernhard von Steins und seiner Gemahlin Elisabeth. Zwar scheinen sie weitgestreute Güter besessen zu haben, doch über den Ursprung der Burgherren ist nichts bekannt. Ebenso ist Walchun von Stein überliefert, der Sohn von Bernhard und Elisabeth. Auch Walchuns eigener Sohn Rapoto ist bekannt. Wir werden sehen, dass sowohl sein Vater Walchun und vielmehr noch er selbst für Ereignisse verantwortlich ist, die die Grundlage für die Erzählungen über den ominösen Heinz von Stein liefern könnten. Doch zurück zur Baugeschichte der Burg. Im 15. Jahrhundert errichtete man eine Kapelle und begann die Höhlenburg in der Nagelfluhwand auszubauen. Eine Schlossbrauerei wird 1489 erstmals erwähnt. Die Kapelle wurde 1504 gewaltsam zerstört und 1522 nach Wiedererrichtung neu eingeweiht. Die an der Felswand offenen Aushöhlungen der Höhlenburg wurden mit einer bis zu 3 Meter dicken Frontmauer verschlossen. Aus dem Jahr 1565 ziert eine aufgemalte Sonnenuhr sowie das Wappen des Adelsgeschlechts Töring-Seefeld die Frontseite der Höhlenburg. Die Frontmauer ist von Fenstern und Schießscharten durchbrochen. Sie verdeckt einen Wehrgang, der in das gut bearbeitbare Nagelfluhgestein geschlagen wurde. Im Innern befinden sich mehrere Räume. Über einen Gang ist die Höhlenburg mit dem Hauptschloss verbunden, das sich auf der Felswand befindet. Es ist interessant zu sehen, dass sich von diesem Gang 2 weitere Gänge abzweigen, die aber nicht vollendet wurden. Es wurde vermutet, dass es einmal Fluchtwege in Richtung Trostberg sowie zur Stammburg des Geschlechts der Töring im gleichnamigen Töring am Waginger See werden sollten. Diese gehörten ehemals zum Salzburger Territorium. Wir erinnern uns in der Legende des Heinz von Stein aber auch an den angeblich bis nach Trostberg gegrabenen unterirdischen Gang, über den Heinz sich Waltraud angeschlichen haben soll. Zwar erscheint das Graben eines mehrere Kilometer langen unterirdischen Ganges als zu aufwendig für die geplante Entführung, zumal Heinz von Stein in diesem Geschäft ja nicht unerfahren gewesen sein soll, aber eventuell gibt es hier einen wahren Kern, den nicht fertig gebauten Gang Richtung Trostberg. Es dürfte vor allem die unheimlich wirkende Höhlenburg sein, die die Fantasie der Bevölkerung inspirierte. Zur gleichen Zeit wie ihr Ausbau erfolgte auch der Bau des sogenannten Unterschlosses vor der Felswand. Es enthielt Wirtschafts- und Verwaltungsräume. Heute befindet sich im Unterschloss ein Internat. Die Ostseite des Unterschlosses wird durch einen Wehrturm abgesichert, der im Volksmund als Leichenturm, Hungerturm oder Blutturm bezeichnet wird. Sein Mauerwerk ist etwa 2 Meter stark und seine düstere Bezeichnung passt natürlich hervorragend zu einem Raubritter, der im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gegangen sein soll. Die gesamte Burg befand sich im Grenzgebiet zwischen Bayern und dem Erzstift Salzburg. Durch das Gebiet hindurch führte die wirtschaftlich wichtige Salzstraße. Die Region stand unter dem Einfluss der Geschlechter der Ortenburger und der Babenberger. Die Ortenburger waren unter anderem die Schutzherren des Klosters Baumburg in Altenmarkt. Dieser Ort gilt bereits im 12. und 13. Jahrhundert als Markt. Für die Zeit ab 1170 ist ein Walterus de Foro, also ein Walter vom Markt, als Kaufmann überliefert. Doch schon um 1200 hatte dieser Markt Konkurrenz durch den unter den Ortenburgern entstandenen Marktort Trostberg erhalten. Schon Mitte des 12. Jahrhunderts war hier die Burg Trotzeperch entstanden, die namensgebend für den später wachsenden Ort wurde. Somit spielt sich auch die Geschichte eines realen oder fiktiven Heinz von Stein, dessen Name mit der Burg Stein an der Traun verbunden sein soll, in dieser Grenzlage ab. Ende des 15. Jahrhunderts war die Burg dann Verwaltungssitz der Hofmark Stein. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Burg Stein entstand zu Beginn des 12. Jahrhunderts das Kloster Baumburg in Altenmarkt durch Graf Berengar I. von Sulzbach. Es geht auf ein Stiftungsgelöbnis zurück, das seine Gemahlin, Gräfin Adelheid von Frontenhausen, kurz vor ihrem Tod gemacht hatte. Es kam unter die Verwaltung der Augustinerchorherren. Auf Walchum von Stein, den Sohn Bernhard von Steins, geht um 1160 eine Gebietsschenkung an den damaligen Propst Gottschalk und den Konvent zurück. Doch waren die Beziehungen zwischen dem Kloster und der benachbarten Burg Stein nicht einfach. Denn schon für 1150 wird berichtet, dass es zu einem Streit zwischen Walchum und Knechten aus Baumburg gekommen ist. Am Ende waren 3 Baumburger Knechte tot und Walchum musste dem Kloster 3 eigene Knechte als Ersatz übergeben. Rapoto war der Sohn Walchuns und Gefolgsmann des österreichischen Adelsgeschlechts der Babenberger. Auf ihrer Seite griff er 1192 in eine Fehde ein, die zwischen ihnen und den Ortenburgern ausgebrochen war. Die Ortenburger hatten wir bereits als Schutzherren des Klosters Baumburg kennengelernt. Sie weiteten ihre Macht aber auch durch den Erwerb regionaler Güter aus, weshalb sich Rapoto vielleicht bedrängt fühlte. Die Fehde könnte ihm dann die Möglichkeit geboten haben, die Ortenburger zu schwächen, weshalb er auf Seiten ihrer Gegner ein- und das Kloster Baumburg angriff. Es wurde zerstört und musste später wiedererrichtet werden. Doch diese Tat hatte für Rapoto ein übles Nachspiel. Denn der neu gewählte Papst Coelestin III., erst seit 1191 im Amt, belegte ihn mit dem Kirchenbann. Seine Burg ging um 1200 in den Besitz der Adelsfamilie Törring über. Es kann sein, dass dies ebenfalls noch eine Folge der Ereignisse um den Angriff auf das Kloster Baumburg war. Als Gefolgsmann österreichischer Herzöge kennt man Rapoto seither nur noch unter dem Namen von Falkenberg. Dieser niederösterreichische Besitz kam mütterlicherseits in die Familie. Interessant ist, dass die volkstümliche Legende über Heinz von Stein auch zu berichten weiß, dass dieser nach seinem Tod aufgrund seines frevelhaften Lebens nicht in geweihter Erde, sondern nur außerhalb der Friedhofsmauern des Klosters Baumburg begraben werden durfte. Sollte Heinz von Stein nun tatsächlich eine fiktive Person sein, der später Charaktereigenschaften und Handlungen anderer Personen zugeschrieben wurden, so macht eine Verbindung mit Rapoto auch in diesem Fall durchaus Sinn. Denn zum einen lässt ein Kirchenbann kaum ein christliches Begräbnis auf einem Klosterfriedhof erwarten, zum anderen dürfte auch das Bedürfnis der Augustinerchorherren gering gewesen sein, den Angreifer auf ihr Kloster auf dem eigenen Friedhof beizusetzen. Auch die neuen Besitzer der Burg Stein, das Adelsgeschlecht der Törring, dürfte einen Beitrag zur Legende um Heinz von Stein geleistet haben. So kennt man aus einer Urkunde des Jahres 1213 einen gewissen Heinricus de Törring. Diese Urkunde weist zu berichten, dass er die Leute so sehr bedrückt und belästigt habe, dass viele von Klostergütern wegen seiner Tyrannei davongelaufen sind. Gemeint ist allerdings nicht das Kloster Baumburg, sondern das etwa 36 Kilometer entfernte Kloster Michael Beuern im Salzburger Land. Doch auch hier haben wir eine historisch nachweisbare Person, deren Wirken von den Zeitgenossen sehr negativ wahrgenommen wurde. Zudem lässt sich schnell ein Zusammenhang zwischen den Namen Heinricus bzw. Heinrich und Heinz herleiten. Häufig wird Heinz von Stein als Raubritter bezeichnet. Deshalb sollten wir auch einen Blick auf diesen Auswuchs des Rittertums werfen. Raubritter nutzten ihre Macht und ihre Burgen für ein ausuferndes Fehdewesen, für Überfälle, zur Terrorisierung der Landbevölkerung und gefährdeten immer wieder den Landfrieden. Bedeutende Namen im deutschsprachigen Raum sind Thomas von Absberg, Eppelein von Geilingen, Hans von Rechberg und natürlich Götz von Berlichingen, dem Johann Wolfgang von Goethe später ein literarisches Denkmal setzte. Ihre Zeit ist allerdings das ausgehende Mittelalter und die frühe Neuzeit, also das 14. bis 16. Jahrhundert. Die Ursachen des Raubrittertums waren vielfältig. Zum einen verloren die klassischen Ritterheere nach Einführung des Schießpulvers und verstärkter Nutzung des Söldnerwesens allmählich ihre Bedeutung. Zum anderen sorgten rechtliche Vorschriften zur Erbteilung dafür, dass Territorien einzelner Ritter zu klein wurden, um von ihrer Bewirtschaftung leben zu können. Oder sie gingen durch Fehden und Kriegszüge einfach verloren. Dadurch besaßen manche Ritterfamilien allerdings keine Lebensgrundlage mehr und gerieten in wirtschaftliche Not. Daher versuchten sie fortan, sich durch Überfälle, Geiselnahmen und Fehden einen Lebensunterhalt zu verschaffen. Für die betroffenen Regionen, aber auch für die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, war dies eine überaus schwierige Situation. Denn Fehden konnten schnell eskalieren. Zudem gab es keine starke Zentralgewalt in dem sehr zersplitterten Heiligen Römischen Reich, die eine schlagkräftige Polizeitruppe befehligt hätte. Abhilfe sollte der 1495 auf dem Reichstag zu Worms verabschiedete ewige Landfrieden verschaffen. Allerdings wurden Fehden auch in den folgenden Jahrzehnten weiterhin geführt. Kommen wir wieder auf Heinz von Stein zurück. Hat es ihn nun gegeben oder nicht? Eindeutig kann die Frage nicht beantwortet werden. Zwar ist sein Heinz von Stein urkundlich zumindest nicht direkt nachweisbar. Doch wir finden im 12. und 13. Jahrhundert einige Burgherren, die für seine legendäre Person Pate gestanden haben könnten. Damit wäre er fiktiv. Immerhin wissen wir über Heinricus der Töring, dass er dem nicht so weit entfernten Kloster Michelbeuern übel mitspielte. Bei ihm ist vom Namen her am ehesten die Verbindung zu einem Heinz von Stein zu ziehen. Doch wir haben unmittelbar zuvor auch Walchun und Rapoto von Stein kennengelernt. Beide hatten eine spannungsreiche Beziehung zum benachbarten Kloster Baumburg. Unter Walchun wurden 1150 drei Baumburger Knechte erschlagen und auf Rapoto geht 1192 ein verheerender Angriff auf das Kloster zurück. Seine Zerstörung war nicht nur ein einschneidendes regionales Ereignis, das Ausdruck eskalierender Machtpolitik in einer Fehde zwischen Babenbergern und Ortenburgern war. Wie sehr das Handeln Rapotos auch darüber hinaus als verabscheuungswürdige Tat gewertet wurde, zeigt der verhängte Kirchenbann. Wenn man aber die Heinz von Stein zugeschriebenen Schandtaten vor allem mit der Höhlenburg in Stein an der Traun verbindet, die sicher ziemlich düster und unheimlich erscheint, wäre es vermutlich sinnvoller, ihn ab dem 15. Jahrhundert zu suchen. Denn erst ab dieser Zeit wurde die Höhlenburg tatsächlich ausgebaut. Insofern wäre es dann auch leichter, ihn in die Zeit des Raubritterwesens einzuordnen. Sollte es sich bei Heinz von Stein tatsächlich um eine fiktive historische Person handeln, die Charaktereigenschaften anderer historischer Personen in sich vereint, so erscheinen Walchun und Rapoto von Stein sowie Heinricus der Töring als geeignete Kandidaten für den Ursprung dieser volkstümlichen Legende. Mit ihnen lässt er sich auch besser in das 12. oder 13. Jahrhundert einordnen, in denen auch die Legende sein Wirken ansiedelt.
Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Alle unsere Folgen finden Sie auf unserer Website www.kbw-traunstein.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis bald!